Vielen Dank euch, Wolfgang, Joe und die Kernsingers. Es war schön, euch zuzuhören. So, ein bisschen hier einrichten. Ja, fangen wir mit der Jahreszeit an. Der graue November ist wieder da. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Ich bemerke sowas. Ein Monat, in dem mir jedenfalls so ein bisschen das Licht fehlt. Na, ab und an hört man ja vom November-Blues, dass das besonders schwer sei im November, dass es so ein leicht melancholisches bis depressives Gefühl gäbe, dass die Menschen offensichtlich in diesem Monat so ab und zu beschleicht. Ich selber mag den November auch nicht besonders. Ich habe da zwar einen Geburtstag, aber man kann halt nicht drüber hinwegsehen, dass die Natur so langsam, aber sicher abstirbt. Der Herbst ist da, der Winter naht. Ja, hinzu kommt, dass in der Arbeit bei uns es üblicherweise gegen Jahresende eher stressig wird als entspannt. Und so ist das eben. Und so war auch die vergangene Woche für mich wieder mal eine richtige schwierige Woche, um so zu sagen. Es herrschen also beste Voraussetzungen für eine wirklich freudige Predigt. Macht euch auf was gefasst. Erste Frage, wenn einen so diese Stimmung beschleicht, wenn mal wieder alles nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, was macht man denn da am besten? Naja, der Tipp kam letztlich von einer Freundin, mit der die Susanne telefoniert hat. Die kriegt das natürlich auch mit und leidet da natürlich auch so ein Stück weit runter. Und diese Freundin gab der Susi den Rat, ein Loblied zu singen. Ein interessanter Rat. In einer schwierigen, belastenden Situation, sagt die, da singt sie immer ein Loblied. Da versucht sie, den Herrn zu preisen. Jo, dachte ich mir, wenn ich jetzt statt der Predigt ein Lied anstimme, dann macht das für die meisten von euch die Sache nicht wirklich besser. Vielleicht diejenigen, die ein Hörgerät haben, die können dem Ganzen entfliehen, können es dann ausschalten. Aber für alle anderen wird es auch nicht besser. Nun gut, weiter drüber nachgedacht, was machst du heute? Was legst du heute deiner Predigt zugrunde? Und schon vor einiger Zeit oder seit einiger Zeit hatte ich immer wieder den Gedanken, das Gefühl, dass mal wieder unser Herr Jesus in den Mittelpunkt der Predigt von mir gestellt werden sollte. Und ich dachte auch an eine ganz bestimmte Stelle in der Bibel. Und vor ein paar Wochen waren wir dann mit Freunden übers Wochenende weg. Und wir haben uns dann, und zwar völlig unabgesprochen, über genau diese Stelle unterhalten. Und jetzt werdet ihr staunen. Bei dieser Stelle handelt es sich um einen Christushymnus, ein Loblied auf Jesus, auf den Herrn. Ein Text, in welchem in poetisch-liedhafter Weise ein Glaubensbekenntnis enthalten ist. Jesus wird beschrieben und dieser Text hat Jesus zum Inhalt. Und dann war die Sache für mich eigentlich relativ klar. Ich werde deswegen über genau diesen Text heute predigen und wer es nachschlagen möchte in der Bibel, ich habe es nicht an die Wand geworfen, sondern ich denke, das Rascheln, habe ich schon mal gesagt, hat auch was für sich. Es geht um Kolosser 1, 15 bis 20. Ich möchte diese Stelle euch zunächst vorlesen und ich tue das nach der NEÜ, der neuen evangelistischen Übersetzung, aber textgleich sollten eure Übersetzungen auch sein, wenn nicht, müssen wir reden. Ne? Geht schon los mit der Überschrift über diesen Abschnitt. Die ist nicht authentisch, aber die wurde später von Kommentatoren eingefügt, aber sie passt. Wir haben einen großartigen Herrn, steht da. Und dann geht's los. Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über allem Geschaffenen steht. Denn durch ihn ist alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist auch das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und er ist als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was es auf der Erde und im Himmel gibt. Großer allmächtiger Gott, hab Dank, dass wir dich haben dürfen. Herr, öffne uns jetzt den Blick für dieses Wort, in dem du dich selbst vorstellst. Öffne uns das Verständnis für dein Wesen. Lass uns wenigstens ansatzweise, Herr, erkennen, wie groß du bist. Amen. Ja, wie spricht man über so einen Text? Ist es möglich, das, was da drin steht, in 20, 30, 40 Minuten ausreichend zu besprechen, ausreichend zu beleuchten und zu erörtern? Kannst du euch sagen, nein, geht nicht. Das sind Ansätze, die man da bringen kann. Das sind so ein paar Akzente, die man setzen kann, ein paar Ausrufezeichen, die man schreiben kann. Mehr ist das nicht. Aber dieser Text ist im Prinzip Einladung für dich und jedenfalls für mich dafür, mich wieder verstärkt mit Jesu Leben, mit Jesu Person, mit Jesu Art oder seinem Wesen zu beschäftigen. Ja, Jesus, unser gesalbter Herr, wird in diesem Text von Paulus, dem Leser, vor Augen gestellt. Paulus richtete dieses Schreiben, es ist ja ein Brief, ursprünglich an die Gemeinde von Kolossä, eine Stadt, die früher, bevor dieser Text geschrieben wurde, 100 Jahre früher mal wichtig war und auch ihre Blütezeiten erlebt hatte, aber zur Zeit dieses Briefes eben schon über diese Blüte hinweg war und an Bedeutung verloren hat. Man war noch wohlhabend, aber man spielte eben nicht mehr diese Rolle, die man zuvor in der Weltgeschichte oder für die Umgebung gespielt hatte. Und Paulus beginnt sein Schreiben dann mit Dank und Fürbitte für die Gemeinde. Und seine Fürbitte bezieht sich nicht auf irgendwelche irdischen Dinge. Er bittet um Weisheit und um Wachstum in der Erkenntnis, um so als Frucht alle Arten von guten Werken hervorbringen zu können. Und nach der Fürbitte kommt Paulus dann zu genau dem Text, den wir gelesen haben, zu einer Vorstellung, einer Wiedervorstellung, einer Nochmalvorstellung der Person Jesu. Jetzt könnte man fragen, warum ist es notwendig, Jesus in einem Brief an eine Gemeinde, also an eine Gemeinschaft von Gläubigen, Menschen, die Jesus bereits als ihren Herrn und Erretter angenommen haben, noch einmal zu beleuchten, vorzustellen? Ich denke, die Antwort ist damals wie auch heute einleuchtend und vielleicht so naheliegend, dass wir sie übersehen. Es ist, denke ich, immer wieder notwendig, dass wir uns klar machen, wer dieser Jesus ist, dem wir unser Leben anvertraut haben. Damals wie heute sind zum einen Irrlehren allgegenwärtig, die Jesus anders beschreiben, die neben Jesus andere Gottheiten, Götter, Götzen stellen, andere Notwendigkeiten. Aber es geht, liebe Gemeinde, es geht gar nicht um Irrlehren und solche Herausforderungen. Da sind wir einigermaßen belesen und können reagieren. Es geht schlicht und ergreifend doch auch um die Tatsache, dass sich Glaube im Laufe der Zeit immer wieder abschleift. Dass aus brennender Liebe zu unserem Herrn, wie wir sie erlebt haben, in der Bekehrung, gleich nach der Bekehrung, so etwas wie Gewöhnung und Routine wird. Und genau das macht es notwendig, sich seine Person immer wieder neu zu vergegenwärtigen, sich immer wieder neu klar zu machen, mit wem hat man es denn da zu tun? Wer ist es, der da Einfluss auf mein Leben nehmen will, dem ich mein Leben anvertraut habe und dem ich auch den Einfluss geben möchte? Und warum ist das notwendig? Einer der Kommentatoren dieses Textes, Werner de Boer, den ich gelesen habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt, hat es in zwei, drei Sätzen so zusammengefasst, dass er beobachtet, dass Jesus doch oft nur so klein für uns ist. Wir reden, so schreibt er, vom lieben Heiland, als wäre er fast unseresgleichen und als wäre sein Erlösungswerk nur eben eine kleine Freundlichkeit. Es ist ein kleiner Jesus, schreibt er weiter, den wir oft vor Augen haben. Und nicht der, vor dem die Dämonen zittern, die Pforten des Totenreichs aufspringen und die Elemente verstummen. Liebe Gemeinde, so ist es. Ich rede auch von mir. Jesus schrumpft immer täglich in der Gewöhnung. Und deswegen ist es notwendig, für mich jedenfalls, dass ich mir immer wieder vor Augen führe, wer es ist, zu dem ich bete, dass ich mir seine Macht und seine Person hier von Paulus vor Augen führen lasse. Paulus tut dies, indem er in diesen Versen 7 Eigenschaften beleuchtet. Interessant für die damaligen Juden, 7, die Zahl Gottes, die Zahl der Vollkommenheit, 7. Bereits darin dürfte ein klarer Hinweis für den Leser, der das mit Verstand gelesen hat, auf die Göttlichkeit Jesu liegen. Und diese 7 Eigenschaften beschreiben 3 Beziehungen Jesu. Zum einen seine Beziehung zu Gott, zum anderen seine Beziehung zur Schöpfung und zuletzt seine Beziehung zur Gemeinde. Fangen wir einfach mal an, uns diese Eigenschaften anzugucken. Jesus, so geht's los, ist das Abbild, das Ebenbild Gottes, heißt in anderen Übersetzungen. Das ist nicht einfach nur eine Abbildung im Sinne von etwas Nachgemachtem. Es meint vielmehr den Umstand, dass Jesus der für die damaligen Menschen sichtbare Gott auf Erden ist. Jesus ist der Gott mit uns, der Immanuel, der den Juden verheißen war. Er ist der Gott, der unter seinem Volk sichtbar war, der offenbar wurde, der dort gelebt hat, der anfassbar war, mit dem die Menschen reden konnten, dem sie sich unterwerfen konnten. Wir Menschen neigen ja inzwischen dazu, dass wir uns so unsere Bilder von Gott machen, so unsere Gedanken, unsere Vorstellungen entwerfen, wie Gott ist oder wie er sein könnte. Und die Kunstgeschichte, wenn man sich's anguckt, ist voll von entsprechenden Werken. Ich denke, wenn ich das jetzt sage oder als ich das geschrieben habe an dieses Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle, kennt jeder Michelangelo, die Erschaffung Adams, Gott Vater und der Finger, der Adam den Geist gibt, die Berührung der Finger. Das dürfte wohl den meisten vor uns vor Augen stehen. Aber bei solchen Darstellungen oder eben auch bei unseren Vorstellungen, die wir uns von Gott machen, gehen wir in der Regel ganz oft doch von einem Menschen aus, nur eben einem Menschen, der ideal ist, der ohne Fehl und Tadel ist, aber eben ein Mensch, weil wir nichts anderes kennen. Kant hat bereits bemerkt, und Kant ist für seinen Glauben nicht bekannt geworden. Und Kant hat bereits bemerkt, dass durch diese Art des Gottesbildes, durch diese Art, wie der Mensch sich ein Gottesbild macht, der Mensch sich letztlich selbst vergöttert. Denn er macht sich zum Maßstab, befreit sich von Fehlern, und das ist dann Gott. So ist Gott aber nicht. Diese Stelle hier zeigt, dass wir am besten uns mit Jesu und seinem Leben beschäftigen. Denn Jesus ist das Abbild, das Ebenbild des wahren, des lebendigen Gottes. Wer über das Wesen Gottes nachdenkt, sollte sich also mit diesem Jesus von Nazareth, wie er uns überliefert ist, in der Heiligen Schrift, in den Evangelien insbesondere beschäftigen. In ihm finden wir das Bild Gottes unter den Menschen, wie er hier gelebt hat, wie er bis heute hier wirkt. Und Jesus beschreibt Paulus dann weiter, ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und damit wird klar, dass Jesus eben nicht geschaffen wurde, sondern dass er geboren wurde und dass er vor der Schöpfung war, schon immer war. Ein Erstgeborener bedeutet auch nicht zwingend zuerst Geborener. Es geht darum, dass er eine vorrangige Stellung einnimmt. Das wird hier betont. Die vorrangige Stellung, die Jesus hat. Denkt an David, auch der wird als Erstgeborener bezeichnet. In den Psalmen meine ich, obwohl er der 8. Sohn, meine ich, von Isai war. Es geht genau um diese Vorrangstellung Jesu in diesem Text. Er steht über allem Geschaffenen. Bis heute gibt es eine Irrlehre, ich habe es vorhin kurz angesprochen, diese Irrlehre. Bis heute gibt es die Irrlehre, dass Jesus eben in der Taufe adoptiert worden sei, dass er ja Menschensohn, also Geschöpf sei und dass dieser Titel des Menschensohnes die verschiedensten Herrscher in der Antike für sich in Anspruch genommen haben, was so sein mag, was aber nichts an dem Umstand ändert, dass Jesus der wahre Sohn Gottes ist, der wahre Menschensohn, der vorhergesagt war, den auch Daniel schon sehen durfte. Und dieser Irrlehre erteilt Paulus genau hier in diesem Text eine klare Abfuhr, indem er eben auch das Verhältnis Jesu zur Schöpfung thematisiert. Er schreibt nämlich weiter, durch Jesus ist alles geschaffen. Das heißt, er ist Schöpfer und nicht Geschöpf. Und das muss den Menschen damals, insbesondere den schriftgelehrten Juden und auch den Griechen, in den Ohren geklingelt haben. Und zwar in verschiedener Hinsicht, denn für beide Gruppen stellt das eine Provokation dar. Warum ist das so? Nun, schauen wir uns mal den ersten Vers der Bibel an. 1. Mose 1, Vers 1 ist relativ leicht zu finden, ja, wenn ihr es nachschlagen wollt. Und in diesem Vers steht für die eine Gruppe die eine Provokation, für die andere Gruppe die andere Provokation. Ich fange mit der zweiten an. Ja. Da steht, im Anfang schuf Gott. Und im hebräischen Urtext ist da die Rede von Elohim. Das ist eine Mehrzahl. Da steht also eigentlich nicht Gott, sondern da steht eine Mehrzahl. Und der verblüffte Leser stellt jetzt fest, dass das Hebräische auch nicht nur den Plural hat, sondern es kennt auch eine Zweiform, einen Dual. Das kennen wir im Deutschen selten oder nur wenige. Das Paar zum Beispiel, das wäre so eine Zweizahl. Das sind immer nur zwei, ne? Ein Paar Schuhe. Hat jemand drei Schuhe? Nee, keiner. Handschuhe, wenn er mitzählt, ja. Sind's wir aber, das Paar Schuhe wird klar, ne? Oder Paar Handschuhe. Wir kennen das auch, aber nur sehr selten. Das Hebräische kennt es offenbar. Elohim ist kein Dual, das ist eine Mehrzahl, ein Plural. Das heißt, es ist nicht die Rede auch von zwei, es ist die Rede von drei Personen mindestens. Die Dreieinigkeit findet sich schon im ersten Vers der Bibel. Die Juden haben das immer so ein bisschen umgangen. Traditionell wird das eben so wie auch in unseren Bibeln mit Gott übersetzt, obwohl das eigentlich da nicht steht. Da ist der Hinweis auf die Dreieinheit Gottes. Ja, man hat es umgangen und hat sich da drum gedrückt, weil es eben nicht zur Lehre der Juden gepasst hat. Das war die Provokation, die die Juden damals sich klar machen mussten, als klar wurde, dass Jesus der Schöpfer ist und die in diesem ersten Vers der Bibel enthalten ist. Und dann die zweite, eigentlich die erste von der Reihenfolge her im Text, im Anfang. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen mit Urknall beschäftigen. Ne? Und ich sehe, da steigt jetzt schon ein bisschen der Blutdruck. Und vielleicht seht ihr das Thema gleich noch ein bisschen anders als bisher. Warum überrascht die Griechen und warum provoziert die Griechen diese Feststellung im Anfang? Das setzt ja voraus, dass es einen Anfang gibt, dass die Dinge einen Anfang genommen haben. Und das war bei den Griechen nicht klar. Ja, man muss sich da bewusst sein, das griechische Weltbild, das aristotelische Weltbild, der hat ungefähr 350 vor Christus gelebt, ging davon aus, dass die Erde, das Universum schon immer ist. Ja, das Universum ist ewig, es hat keinen Anfang. Und wenn man dem jetzt sagt, doch, es gibt einen Anfang, dann hat er da ein Problem damit erstmal. Das passt zu seiner Naturwissenschaft nicht, wie er sie kannte. Ja, das ist eine Provokation. Ja, es brauchte bis ins 20. Jahrhundert, bis erkannt wurde, übrigens von einem Theologen und Physiker, Georges Lemaître, ein Belgier, dass die Dinge einen Anfang genommen haben. Urknall. Ne? Die Urknalltheorie, die wurde im 1925 irgend so wann entwickelt. Es gibt einen Anfang des Universums. Es gibt einen Anfang der Dinge. Die Bibel hat recht, wenn sie von im Anfang schreibt oder am Anfang. Das war den Menschen damals und bis vor 100 Jahren nicht bewusst. Man ging davon aus, dass es anders ist. Und die Bibel hat doch recht, so habe ich mir notiert. So gab es mal ein Buch, das stand bei meinem Opa im Bücherregal. Ich habe gedacht, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das da drinnen stand, ja. Aber gesagt, ja, wieder ein Beleg dafür. So nach und nach kommen wir dazu. Aber dann stellt sich die Frage, was war vorher? Und genau das beschreibt dieser Text, Jesus als Schöpfer. Jesus ist der, der geschaffen hat. Alles ist durch ihn geschaffen, so formuliert Paulus. Ja. Wenn Jesus aber der Schöpfer war, dann ist es eigentlich zwingend notwendig, dass er kein Geschöpf ist, sondern dass er außerhalb dieser Schöpfung steht. Die dritte Beziehung, die hier aufgezeigt wird, ist die Beziehung Jesu zur Gemeinde. Seine Beziehung zu dir und zu mir. Zunächst, egal ob du dich bekehrt hast oder ob du noch zweifelst, gehören tust du als Geschöpf Jesus ohnehin, denn er ist der Herr der Herren, der Herr der Welt. Mit der Bekehrung aber, da wirst du vom bloßen Geschöpf zu jemandem, der eine Beziehung zu dem Herrn, der Herrn hat. Du nimmst eine Beziehung auf und wirst Teil des Leibes, den man als Gemeinde beschreibt üblicherweise. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. So formuliert es Paulus hier. Jesus ist der, der die Gemeinde bestimmt, der die Gemeinde regiert, der die Gemeinde führt und anleitet. So wie unser Haupt, unser Gehirn sitzt, jedenfalls üblicherweise, unseren Körper steuert, so soll auch Jesus die Gemeinde steuern. Er führt und leitet. Und so ist es auch ein Symptom ungesunder Gemeindeentwicklung, wenn Menschen eben diese Führungsfunktion übernehmen, wenn sie meinen, die Geschicke der Gemeinde bestimmen zu wollen. Wohlverstanden, ich rede nicht von administrativen Dingen. Es geht darum, wo es um die Lehre geht. Es geht darum, wo Menschen auf Ideen kommen, zur Lehre, die uns überliefert ist in der Heiligen Schrift, noch etwas zu ergänzen oder etwas anders zu deuten oder wegzutun. Er allein ist das Haupt der Gemeinde, welches regiert, und wir sind seine Glieder. Und die Gemeinde ist auch nicht einfach ein Zusammenschluss von Gläubigen, die eben sich zusammengefunden haben, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Die Gemeinde ist viel mehr. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Ekklesia, Kirche, meint das, die Gemeinschaft der Herausgerufenen, derjenigen, die aus den Völkern, aus den ungläubigen Nationen herausgerufen wurden zum Glauben, die Jesus zu sich gerufen hat, zum Glauben gerufen hat, die er in seine Nachfolge gerufen hat. Die Gemeinde ist eine Versammlung von Heiligen auf diese Art und Weise, die geheiligt sind unter den Völkern, die er sich geschaffen und die er erkauft hat. Und Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Ja, jetzt höre ich schon den ersten Quatsch. Sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament kennt etliche, die vor Jesus auferstanden sind. Ja, liegt Paulus da vielleicht falsch? Haben wir hier einen Punkt, wo die Bibel sich irrt, wo Paulus daneben liegt? Nein, haben wir nicht. Denn alle, die sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament üblicherweise von Jesus wieder auferweckt wurden, die wurden auferweckt zu einem neuen Leben im alten Leib. Die sind in ihrem irdischen Leib wieder auferstanden. Bei Jesus war das anders. Jesus ist im Ewigkeitsleib wieder auferstanden. Anders als Lazarus. Jesus starb nicht mehr. Lazarus starb danach noch einmal. Auch die, die als bekleidendes Zeichen seiner Kreuzigung, seines Kreuzestodes auferstanden sind in Jerusalem und durch die Straßen gelaufen sind, die standen auf zu neuem natürlichen Leben und starben dann nach einiger Zeit wieder. Ja, all die, die Jesus sonst wieder erweckt hatte, der Jüngling von Nain, der lebte wieder, lebte seine Zeit und starb dann. Anders Jesus. Jesus wurde zum ewigen Leben auferweckt. Er hatte nach der Auferstehung den Ewigkeitsleib. Und so war er anders als Lazarus in der Lage, ganz urplötzlich zu erscheinen, in Häuser einzutreten, ohne die Tür aufzumachen. oder zu verschwinden und sich nicht mehr zu zeigen. Er hatte nicht mehr seinen natürlichen Leib. Und deswegen kann Paulus auch unmittelbar davor sagen, dass Jesus der Anfang ist. Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung. Dieser Anfang in Jesus ist auch die Garantie für alle, die sich ihm anvertrauen, für dich und für mich, wenn du das getan hast, dass sie ebenfalls auferstehen werden, und zwar ebenfalls auferstehen zu ewigem Leben, nicht zu neuem natürlichen Leben, sondern zu neuem ewigen Leben. Es geht um die neue Schöpfung. Und deswegen ist die Auferstehung eben der unverzichtbare Kern des christlichen Glaubens. Wie die Buße durch Inanspruchnahme des Opfers auf Golgatha notwendig ist, so ist es auch unverzichtbar, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat. Denn sonst wäre die Kreuzigung eben nur eine von unzähligen dieser barbarischen Hinrichtungen im Römischen Reich und mehr nicht. Erst die Auferstehung zeigt und besiegelt, dass hier Gott selbst, der Herr über Leben und Tod, sich hingegeben hat. Wir erinnern an die Stelle in 1. Korinther 15, als Paulus die Gemeinde in Korinth darauf hinweist und deutlich macht, dass ohne die Auferstehung der Glaube sinnlos ist. Es ist bis heute höchst umstritten. Lebt Jesus? Fragt mal. Auch Leute, die nicht gerade kirchenfern sind. Also ein paar werden sagen, wer ist denn das? Das ist die erste Frage. Ja. Einige werden dann sagen, ja, Jesus lebt in mir. Dadurch, dass ich an ihn denke, lebt er in mir. Ich denke da immer an die Traueranzeigen, wir werden dich nie vergessen. Haltbarkeitsdatum in der Regel 5 Jahre, länger nicht. Nein, bei Jesus ist es anders. Er ist tatsächlich auferstanden. Und deswegen ist das bis heute höchst umstritten. Und Zeugnisse von Menschen damals, die Jesus nach seiner Auferstehung sahen, werden von einem Teil der Forschung schlicht und ergreifend als Halluzinationen abgetan. Man muss es ja irgendwie erklären, dass die Leute gemeinsam Jesus gesehen haben. Jetzt bin ich kein Psychologe, aber ob es gemeinsame Halluzinationen gibt, habe ich so meine Zweifel. Ich weiß es aber nicht, ich kann es euch nicht sagen. Joe wiegt den Kopf, der ist da näher dran. Gibt es die? Okay, mag es die geben? Dann komme ich trotzdem mit einem anderen Argument, das härter sein dürfte. Übrigens ein Argument von Pinchas Lapid. Lapid ist ein jüdischer Neutestamentler, der Anfang der 70er Jahre in Deutschland, ich meine in München, gelehrt hat. Und der hat sich auch Gedanken gemacht, ob die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat, ob man das sagen kann oder nicht. Ja. Und er schildert die Szenen unmittelbar nach der Kreuzigung und schreibt dann, wenn diese aufgescheuchte, verängstigte Apostelschar, die eben dabei war, alles wegzuwerfen, um in heller Verzweiflung nach Galiläa zu flüchten, wenn diese Bauern, Hirten und Fischer, die ihren Meister verrieten, verleugneten und dann kläglich versagten, plötzlich über Nacht sich in eine selbstsichere und heilsbewusste, überzeugte Missionsgesellschaft verwandeln konnten, die viel erfolgreicher war nach Ostern als vor Ostern, so genügt keine Vision oder Halluzination, um solch einen revolutionären Umschlag zu erklären. Für eine Sekte, eine Schule oder einen Orden hätte vielleicht eine Vision, so schreibt er, genügt, nicht aber für eine Weltreligion, die dank dem Osterglauben das Abendland erobern konnte. So die Erkenntnis immerhin eines Juden. Aber das wäre vielleicht mal Thema für eine Osterpredigt, diese Auseinandersetzung, nur die Auferstehung näher zu beleuchten. Jedenfalls, und das ist das, worum es hier geht in dem Brief an die Geschwister in Kolosse und auch an uns, dürfen wir uns nicht davon abbringen lassen, dass eben diese Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat. Nicht ein Ereignis, das nur in der Fantasie oder im Herzen stattfindet. Es geht nicht nur um Glaubenswahrheit oder Glaubenslehre, kannst du halt glauben oder nicht, sondern es ist Teil der wirklich stattgefundenen Geschehnisse. Und deswegen lebt Jesus. Auch das ist letztlich keine Glaubensfrage. Wenn er auferstanden ist und danach in den Himmel aufgenommen wurde, dann ist es nur logisch und aus meiner Sicht logisch zwingend, dass er lebt. Er lebt nach wie vor, und zwar nicht nur in unseren Herzen, weil wir an ihn denken, sondern tatsächlich und wirklich. Und liebe Gemeinde, das ist Voraussetzung dafür, dass Gebet sinnvoll ist. Dann nämlich ist Gebet nicht nur leeres Geplapper oder irgendwelche Meditation oder Selbstvergewisserung, sondern dann ist Gebet eben das Ansprechen, die Anrede einer wahren und vorhandenen Person. Und was für einer, möchte man dazu sagen, nicht? Es geht eben nicht nur, und das ist, was Paulus uns hier sagen möchte, es geht eben nicht nur um den Herrn Jesus von nebenan, sondern es ist eine an Gott selbst gerichtete Ansprache. Du darfst vor Gott kommen, vor Gott persönlich. Er hört dich an. Diese Zusage dürfen wir haben, diese Aufforderung gilt dir und gilt mir. Die Neuigkeit damals und auch heute noch immer wieder war, dass es dafür auch keine Priester oder kein Opfer oder keine Liturgie oder sonst irgendetwas braucht. Und du selbst darfst ganz unmittelbar dich ihm nahen. Das ist heute nach wie vor für viele nicht verständlich und verdirbt vermutlich der einen oder anderen Religion so einigermaßen als Geschäftsmodell. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das Geschäftsmodell zu verbessern oder zu zerstören. Es geht darum, dass du selbst dich direkt Gott gegenüber äußern darfst. Du darfst ihm dein Herz ausschütten. Du darfst ihm deinen Kummer bringen. Du darfst ihn mit deinem Dank vertraut machen. Und der Herr und Schöpfer des Universums hört dir zu. Und er hat auch Macht, wo er es für richtig befindet, Zustände zu ändern. Er hat Macht, dir vielleicht auch mal Kraft zu geben zum Durchhalten. Er hört dir zu, er steht dir bei. Was kann es denn Größeres geben in einem Leben? Und so stellt Paulus auch noch vor oder klar, dass in Jesus die Fülle Gottes ist. Jesus ist eben nicht nur ein Gott zweiter Klasse, wie er auch manchmal erscheint, wie man dieses Sohn Gottes manchmal so ein bisschen missversteht. Mir ging es jedenfalls früher so. Er ist Gott selbst, voll und ganz. Und dieses Wort Fülle, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so richtig verständlich ist, wo wir ein gewisses Leben im Überfluss gewohnt sind. Aber denkt mal, ihr habt wahrscheinlich, der ein oder andere hat wahrscheinlich schon mal ein Märchen gelesen vom Füllhorn. Ja, wenn so ein vom Füllhorn die Rede ist und das in einer Gesellschaft, die durchaus Not und Mangel kennt, und dann gibt es so ein Füllhorn, das überströmt, das gar nicht leer wird. Ja, das einen versorgt mit allem, was man braucht und mit mehr. Das ist mit Fülle gemeint. Ja, unendliche Fülle. Was notwendig ist und mehr als notwendig ist. Jesus ist die Fülle. Und dann weist Paulus darauf hin, was der Auftrag war, den Jesus auf dieser Erde zu erfüllen hatte. Eben Frieden zu schließen und zu versöhnen. Zweck des Opfers, welches Jesus selbst gebracht hat, war und ist es bis heute, Menschen mit Gott zu versöhnen. Und Versöhnung meint, den Blick auf Gott zu vertauschen, sich zu verändern, die Beziehung zu verändern, eine Beziehung wiederherzustellen, Gott nicht mehr den Rücken zuzukehren, sich zu verbergen, wie es Adam gemacht hat in seiner Panik nach dem Sündenfall, sondern sich Gott wieder zuzuwenden, sich an ihm zu orientieren. Das ist Bekehrung. So geschieht Beziehungsaufnahme. Und es geht eben in der Versöhnung nicht über die Schöpfung und über die natürliche Welt hinaus, sondern es geht in der Versöhnung auch um den Himmel. Auch da soll Versöhnung stattfinden. Auch bis dahin soll die Versöhnung wirken. Auch da soll Frieden eintreten. Das ist das Wesen Jesu. Das ist das Wesen Gottes. Sein ureigenes Wesen ist es, Frieden mit dir und mit mir herstellen zu wollen. Und jetzt stellt sich für mich am Ende der Predigt die Frage, wie ist denn mein Blick, wie ist dein Blick auf Jesus? Was ist er für dich? Und ich denke, dass ich mich selbst da durch das Wort, zum Beispiel dieses, immer wieder korrigieren lassen muss. Ich muss mir klar machen, wenn er mir vor Augen gestellt wird, wie er wirklich ist. Und möchte dies am Schluss nochmal mit einem Zitat tun, ein paar wenige Worte, und zwar aus Händel, der im Schlusschor zu seinem Oratorium der Messias ihn so beschrieben hat, Herr der Herren, der Welten Gott. Das ist er. Das ist die Person Jesus Christus, Herr der Herren, der Welten Gott, unser guter und treuer Hirte. Insofern, Novemberblues hin oder her, es gibt keinen Grund zu jammern. Es gibt aber jede Menge gute, beste Gründe, ihn zu preisen und ihn zu loben. Amen. Großer, allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, hab Dank, dass wir zu dir kommen dürfen. Herr Jesus, hab Dank, dass du für uns in die Bresche gesprungen bist, durch dein Opfer unsere, meine Sünde am Kreuz bezahlt hast. Hab Dank, Herr, dass wir bis heute davon unseren Nutzen haben dürfen. Hab Dank, dass du Beziehung zu dir auf diese Weise wahrhaft möglich gemacht hast. Hab Dank, Herr, dass du den Vorhang im Tempel zerrissen hast, dass wir direkt zu dir kommen dürfen. Herr, wir beten dich an. Wir staunen über deine Größe und Herr, wir ahnen sie noch nicht einmal ansatzweise. Bitte bleib uns vor Augen die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Herr, hab Dank, dass du da bist. Amen.